Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de.
Heute mit Linda Theune zum Thema Weaning bei PatientInnen mit Querschnittssymptomen.
Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil mein heutiger Gast, Linda Theune, die war schon mal bei uns im Podcast und das Ganze ist fast 2 Jahre her, über 2 Jahre her. Das war im Januar 2024, dass zumindest der Podcast rausgekommen ist. Lange Rede, kurzer Sinn, Linda, wir haben das letzte Mal gesprochen über Trachealkanülen. Das war wirklich ein toller Podcast, weil ich persönlich als Neurologe sehr viel gelernt habe, viele offene Fragen an dich hatte. Und deswegen hatte ich mich total gefreut, dass du dich wieder gemeldet hast. Du hast zwischendrin ein paar Kinder bekommen, hattest andere Sachen zu tun. Heute wollten wir sprechen so ein bisschen über das Thema Weaning, Beatmung, natürlich wieder in dem Umfeld, in dem du arbeitest. Du arbeitest in Bochum im Setting mit querschnittsgelähmten Patienten. Du bist beruflich klinische Logopädin. Und du hast angeboten, dann noch ein bisschen mehr Licht ins Dunkeln zu bringen, was das Thema Weaning und Beatmung betrifft. Diejenigen, die vielleicht die erste Folge noch nicht gehört haben, wo es um die Trachealkanülen ging und die sich vielleicht nicht so richtig firm mit dem Thema fühlen, die sollten vielleicht nochmal in den Podcast reinhören, den verlinke ich auch nochmal. Linda, schön, dass du da bist. Lass uns doch mal starten in das Thema mit dem Querschnitt und der Beatmung, ne? Also wie ist das denn mit den Patienten? Wann müssen die denn beatmet werden oder wann ist denn die Situation gegeben, dass der Querschnitt so ausgeprägt ist, dass eine Unterstützung der Atemfunktion da ist? Nee, notwendig ist.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich hatte ja damals versprochen, mich wieder zu melden. Jetzt sind über 2 Jahre vergangen, aber jetzt habe ich es wieder geschafft. Ich freue mich auch. Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Und zwar ist es so, dass wir beim Thema Querschnittslähmung erstmal differenzieren zwischen 2 Aspekten, die ganz wichtig sind. Und zwar zum einen der Lokalisation der Läsion, also sprich der Lähmungshöhe. Und zum anderen handelt es sich um ein komplettes oder inkomplettes Lähmungsbild. Bei den Rückenmarksegmenten ist es ja so, die werden nach Wirbelsäulenabschnitten benannt. Das C steht dabei für Cervical, also zervikale Halsmarkfrakturen sozusagen. Da gibt es die Lähmungshöhen C1 bis C8. Und es ist so, bei der kompletten Läsion handelt es sich um eine komplette Unterbrechung der Bahn. Also beispielsweise bei einer Durchtrennung des Rückenmarks. Das ist dann auch nicht reversibel. Da ist es so, da ist die Ansteuerung des Nervus phrenicus nicht möglich, der ja den Hauptatemmuskel, das Zwerchfell, innerviert. Wenn der komplett unterbrochen ist, dann ist es eben gar nicht möglich, den irgendwie zu aktivieren. Und dann ist auch keine eigenständige Atmung möglich. Das ist dann eine komplette Läsion. Bei der inkompletten Läsion ist es so, dass es noch intakte Restbahnen geben kann, mehr oder weniger intakt, das ist unterschiedlich. Das Zwerchfell bekommt dann teilweise Signale. Es kann sein, dass die Signale stärker, sprich besser sind oder schwächer, sprich schlechter. Das heißt, dass es oft zwar eine flache Atmung, aber eine Atmung gibt. Und jetzt kommen wir auf die Läsionshöhe. Da unterscheiden wir zwischen, in dem Fall dann C1 bis C3 ganz grob. Da ist in der Regel keine eigenständige Atmung möglich, wenn es denn komplett ist. Bei C4 ist es unterschiedlich. Manchmal gibt es so initial eine Beatmung, so als Initialzündung. Und dann kann sich das nochmal geben, also je nachdem, was noch für Begleitumstände auftreten. Da kommen wir wahrscheinlich später noch zu. Und ab C5 ist es eigentlich so, dass das Zwerchfell in der Regel arbeitet und man sich da um die Atmung eigentlich keine größeren Sorgen machen muss. Und aufgrund dieser, komplett oder inkomplett, ist es eben so, dass ein Patient, der zum Beispiel auf der Höhe C2 inkomplett gelähmt ist, theoretisch besser sein kann als ein Patient C4, aber komplett, weil eben die Muskel, also die die Bereiche noch angesteuert werden können, stärker, schwächer, und das andere dann eben aber ab dem jeweiligen Bereich komplett ausfällt. Genau, das muss man erstmal so ganz grob wissen. Und dann ist es so, dass, ja, meistens sind es ja Unfälle, also sind, weiß ich nicht, zu einem ganz, ganz hohen Prozentteil sind es Unfälle. Manchmal sind es auch natürlich Raumforderungen, also bösartige Tumore oder auch Ischämien gibt es natürlich auch. Ja. Weiß jetzt auch nicht, was fällt mir wahrscheinlich gleich wieder ein. Mhm. Auf jeden Fall ist es so, dass in der Regel nach dem Unfall wird ja unter anderem überprüft, ob der Patient atmet. Das ist so, manchmal fällt ja direkt auf, der Patient wirkt so, als wäre die Atmung erschöpft. Oder es gibt schon Hinweise auf die Läsionshöhe, zum Beispiel eine Hypotonie kann ein Hinweis für eine hohe Läsion sein. Der Patient wird dann ja, egal ob er beispielsweise wegen einer instabilen Fraktur oder Kompression des Rückenmarks operiert werden muss oder auch nicht, zunächst dann oral intubiert. Das sollte man auch frühzeitig machen. Also eine frühe Intubation ist bei diesen Patienten in der Regel wichtig, weil es vorkommen kann, dass Atemversagen zunächst schleichend und später dann aber ganz plötzlich auftritt. Das heißt also, die Fachleute in der Regel dann, dass die ärztlichen, das ärztliche Personal, die wissen das ja, dass es dann eben ja sozusagen ein absehbares Versagen der Atemmuskulatur gibt. Beispielsweise bei einem aufsteigenden Rückenmarksödem. Nach dem Trauma ist es dann manchmal so, dass die Schwellung des Rückenmarks, nach dem Trauma gibt es häufig die Schwellung des Rückenmarks, dann eine sekundäre neurologische Verschlechterung und die Läsionshöhe, die steigt dann funktionell nach oben. Also das heißt zum Beispiel, die Zwerchfellfunktion geht verloren, obwohl es eigentlich gar nicht die Höhe war, dass der Patient die, also eigentlich wäre das Zwerchfell gar nicht betroffen, aber durch diese Schwellung kann das eben passieren. Und deswegen habe ich auch gerade gesagt, C4 ist so ein bisschen der Grenzbereich, je nachdem, wenn sowas zum Beispiel auftritt, dann kann sich das verschieben. Genau, wenn dann absehbar ist, dass der Patient längerfristig intubiert oder längerfristig beatmet werden muss, dann würde man eben dann überlegen, ob man ihn dann endotracheal beatmet.
Mhm. Genau, und dann kommt ja auch das mit dem mit der TK, also mit der Trachealkanüle ins Spiel, was wir das letzte Mal besprochen haben. Und das ist ja immer dann der Fall, wenn wie du es gerade gesagt hast, wenn man davon ausgeht, das Ganze ist ein längeres Geschehen. Und ich würde behaupten, dass bei den meisten Querschnittspatienten das so ist. Mhm. Dann fängt das eben an mit der Tracheotomie und den Trachealkanülen und so weiter. Und da kann ich mir vorstellen, dass es auch schwer ist, abzuschätzen, wie so das Regenerationspotenzial ist, also von den Patienten. Das heißt, das Thema Weaning ist anders gelagert als bei dem normalen internistischen Patienten, der vielleicht eine pneumogene Sepsis hat oder so. Wie ist das denn? Also wartet man das einfach ab bei den Patienten oder gibt es irgendwie so ein paar Möglichkeiten, das abzuschätzen, ob da was an Atemfunktion zurückkommt?
Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu überprüfen. Es gibt zum Beispiel einmal die Zwerchfellsonographie oder auch die Zwerchfelldurchleuchtung. Das ist beides möglich. Und anhand dessen kann man eben feststellen, also das Zwerchfell ist ja genau wie andere Organe auch in zwei Teile sozusagen unterteilt, also rechts und links. Und da kann man eben jede Seite, prozentual wird dann angegeben, inwieweit das funktioniert. Und dann kann man eben darauf aufbauen und dann gucken, ja, wie der Patient dann, also wie die Chancen stehen. Wenn zum Beispiel der Patient überhaupt keine Funktion hat auf beiden Seiten, dann ist ganz klar, das können wir uns sparen. Also es ist dann manchmal so, dass wir über Grimassieren, über hier diesen Musculus sternocleidomastoideus, über die Atemhilfsmuskulatur irgendwie versuchen, mal so für ein, zwei Minuten, für den Notfall, dass der Patient eben so ein Sicherheitsgefühl hat, dass er beim Notfall ganz kurz von der Beatmung abseilen könnte, weil ihm das einfach eine Sicherheit gibt, wenn mal irgendwie, also wir haben natürlich Notstromkreisläufe und so weiter, aber einfach für die Psyche, sag ich mal, dass der Patient einfach weiß, im Notfall kann ich das mal ein paar Sekunden oder eventuell auch Minuten überbrücken. Aber für die wirkliche physiologische Atmung reicht das dann natürlich nicht aus. Also das Zwerchfell ist eben einfach ja, essentiell für die Atmung. Und das kann man eben anhand dieser Untersuchung dann überprüfen, ob das überhaupt Sinn ergibt, das zu machen.
Und kann man das auch irgendwie anhand der Beatmungsparameter überprüfen? Also beziehungsweise, also kann man den Patienten herausfordern, indem ich die Beatmungsparameter einstelle? Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an.
Ja, also es gibt ja schon, wir können ja also den Piep so ein bisschen verstellen, den passt man auch an, wenn der Patient eben entblockt beatmet ist zum Beispiel, also dass man da den ein bisschen herunterfährt. Aber direkt machen wir das eigentlich so, dass ja in dem Moment ja dann die Beatmung, also wenn der Patient dann spontan einen spontanen Atemversuch unternimmt, dann ist er ja gar nicht an der Beatmung. Das heißt, in dem Moment dann ist es gar nicht ausschlaggebend.
Okay, ja. Okay. Das heißt, man würde den Patienten von der Beatmung nehmen und gucken, was passiert für einen kurzen Zeitpunkt.
Ja, also wenn alle Faktoren sozusagen erfüllt sind, also dass man eben einmal sagt, die Höhe stimmt, ist inkomplett genug, in Anführungsstrichen, falls es eine höhere Läsion ist, und die Zwerchfelldurchleuchtung oder
Ultraschall.
Genau, Sonografie hat ergeben, dass das passt, dann kann man das einfach ausprobieren, genau. Da haben wir ja gleich auch noch ein Fallbeispiel vorbereitet, da kann man das vielleicht noch so ein bisschen anschaulicher darstellen, dass man das, ja, genau.
Aber das heißt, es gibt Patienten, wo ich feststelle, da ist ein Regenerationspotenzial, den könnte ich möglicherweise weanen. Und da muss ich vielleicht auch nochmal fragen, kannst du nochmal was zu dem Begriff Weaning an sich sagen? Also das ist vielleicht auch nicht jedem geläufig, ne, was das bedeutet und was die Zielsetzung ist.
Also Weaning bedeutet ja grundsätzlich erstmal die Entwöhnung, jetzt in dem Fall von der Beatmung, und im besten Fall auch von der Trachealkanüle. Also das Ziel ist grundsätzlich immer die Dekanülierung. Also dann wirklich komplett, der Patient wird ja in der Regel über die Trachealkanüle beatmet. Und wenn wir von Weaning sprechen, würde das dann im Fall des Falles, also wenn der Patient die Voraussetzungen mitbringt, eben auch bedeuten, dass man die Kanüle dann über die Zeit verliert. Genau, das wäre so das Endziel.
Linda, wenn wir jetzt nochmal über Tracheotomie und auch die endotracheale Beatmung sprechen, was sind denn da so die Herausforderungen, die Besonderheiten, die querschnittsgelähmte Patienten mit sich bringen?
Genau, ich habe das so ein bisschen unterteilt, wie du das gerade gesagt hast schon, also zwischen Tracheotomie und Beatmung, wobei man natürlich sagen muss, dass ja die Beatmung immer die Tracheotomie auch beinhaltet, genau, deswegen überschneidet sich das jetzt so ein bisschen. Also ich fange jetzt mal mit der Tracheotomie an. Also ein Patient, der tracheotomiert ist, der hat eben immer auch so ein bisschen höheres Infektionsrisiko, zum Beispiel eine Entzündung der Trachea oder auch eine Infektion des Stomas an sich, eine bakterielle Besiedlung oder was auch immer da passieren kann. Eben, das hatten wir auch in der letzten Folge schon kurz angerissen, durch die fehlende Funktion der Nase, die ja ist, Filterung, Erwärmung und Befeuchten der Atemluft. Die Luft sucht sich ja den kürzesten Weg eben dann über das Tracheostoma. Und dadurch, dass dann diese Filterungsfunktion der Nase wegfällt, kann es eben einfach schneller zu Infektionen kommen. Durch irgendwelche Keime oder auch beim Absaugen, wenn irgendwie das der Absaugkatheter nicht, wenn das nicht hygienetechnisch nicht optimal gelaufen ist, das kann alles passieren. Mechanische Risiken gibt es auch, zum Beispiel Verlegung durch Sekret, es gibt auch mal Leck im Kaff, all das kann passieren. Grundsätzlich ist eine Herausforderung auch, dass der Patient, wenn er geblockt beatmet wird, also wenn die Trachealkanüle geblockt ist, ja zunächst erstmal keine oder nur eine sehr schlechte Stimme hat. Also eigentlich sollte er dann keine Stimme haben, wenn es so funktioniert, aber manchmal entweicht ja trotzdem ein bisschen Luft. Das bringt natürlich wiederum diesen psychischen Aspekt auch mit. Man kann eben viel weniger so teilhaben, man kann sich nicht unterhalten, man kann seine Bedürfnisse nicht richtig mitteilen. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Dann ist auch der Kaff immer noch ein zusätzlicher Risikofaktor für eine Dysphagie, also sprich die Schluckstörung ist auch nochmal ganz wichtig, weil gerade die Patienten, die einen hohen Querschnitt haben, ja oft auch, die haben einfach nicht mehr so viel, worauf die sich freuen können. Dann ist natürlich gerade auch so die Nahrungsaufnahme, die orale, eine Sache, die sie dann so die eigentlich dann noch bleiben sollte oder die schnell wieder hergestellt werden sollte. Und auch da spielt eben, ja, die Trachealkanüle kann eine große Rolle spielen. Und natürlich auch der Pflegeaufwand. Also die Trachealkanülenwechsel müssen regelmäßig stattfinden. Dann die die Kaffdruckkontrollen und auch die Stomapflege an sich. Also das sind alles nochmal Herausforderungen, die ein Patient mit Querschnitt nochmal zusätzlich mitbringt im Vergleich zu einem Patienten, der jetzt nicht tracheotomiert ist. Genau, und bei der Beatmung an sich, einmal in Bezug auf die Lunge, es gibt ja eine sogenannte ventilator-assoziierte Pneumonie, die einfach aufgrund der Beatmung irgendwie entstehen kann, aus ganz verschiedenen Ursachen heraus. Da kann alles Mögliche passieren, auch da geht es auch um Keime gehen oder alles Mögliche kann da eben im Rahmen dieser Beatmung, was irgendwie auf diese Beatmung eben zurückgeführt werden kann, kann da entstehen, genau. Dann können ja Atelektasen auch entstehen, also hatten wir, glaube ich, auch kurz drüber gesprochen, diese kollabierten Lungenabschnitte, die nicht mehr richtig gut mit Luft gefüllt werden. Das ist auch immer ein Risiko, weil das eben auch zu einem vermehrten Sekretaufstau kommen kann. Also letztendlich alles Risikofaktoren, die zu einer Pneumonie auch beitragen können, die das Risiko einer Pneumonie sozusagen verstärken oder erhöhen. Dann ist es so, dass die Patienten auch oft bradykard werden, also auch beim Absaugen. Das könnte ja theoretisch ein Hinweis dann auf einen Vagusreiz sein. Da muss man auch eben auch ganz vorsichtig sein. Das ist eben auch gerade bei den Querschnittspatienten ein einfach ein großes Thema. Da muss man ein bisschen drauf achten einfach, dass man da ganz vorsichtig ist. Und wenn man irgendwie sieht, die werden bradykard, dass man dann wirklich erstmal ganz vorsichtig eine Pause macht und dann mal sich da irgendwie wieder rantastet. Grundsätzlich zum Thema schwache Vitalkapazität, es kann eine schnelle Atemmuskelermüdung eben stattfinden, also auch während des Weaning-Prozesses, und das Ganze kann das Weaning einfach erheblich erschweren. Dann auch hier Kommunikation ist auch schwierig, also wenn die Patienten jetzt entblockt beatmet sind, ist ja theoretisch Phonation möglich, aber auch das ist natürlich dadurch erschwert, dass man ja diesen Rhythmus der Inspiration, Expiration gar nicht selber wirklich so bestimmen kann. Die ist ja in gewisser Weise vorgegeben, mal mehr, mal weniger, je nach Beatmungsmodus. Aber auch das erschwert das Sprechen natürlich extrem und kann da auch einfach eine große Herausforderung darstellen. Das heißt, zusammenfassend würde ich jetzt sagen, also in Bezug auf die Tracheotomie und damit eben auch auf die Beatmung, also Atemwegs- und Pflegeprobleme. Und in Bezug auf die Beatmung Lungen- und Kreislaufprobleme, die da einfach nochmal zusätzliche Herausforderungen mitbringen können, beispielsweise im Vergleich zu einem rein internistischen Patienten.
Um das Ganze so ein bisschen mit Leben zu füllen, hast du ja netterweise ein Fallbeispiel mitgebracht von einem Patienten, der, glaube ich, dann auch entwöhnt wurde und dekanuliert wurde. Erzähl auch gerne mal das. Ja. Hätte mich sehr interessiert.
Genau, also der Patient hat einen Querschnitt Sub-C3 und zwar inkomplett. Das heißt also Sub-C3, Sub für unter. Das heißt, das dritte Segment ist noch intakt und die Lähmung ist auch noch inkomplett. Das sind einfach zwei Sachen, die jetzt in Bezug auf die Spontanatmung erstmal Hoffnung geben. Das heißt, wir würden erstmal ganz grob das Ziel ins Auge fassen, den Patienten von der Beatmung zu entwöhnen und im besten Fall auch zu dekanulieren am Ende. Und ich hätte jetzt einmal so den ganz groben Fahrplan, wie wir das so handhaben, bei einem typischen Querschnittspatienten eben mit diesen Voraussetzungen, die ich gerade gesagt habe. Genau. Also der allererste Schritt, den wir unternehmen, ist eigentlich die Steigerung der entblockten Beatmungsphasen. Das hat mehrere Gründe. Und zwar ist es so, die Luft strömt ja dann wieder durch Larynx und Pharynx, wenn man ihn entblockt. Das heißt, es gibt eine bessere Atemflussdynamik. Und das ist dann wieder ein bisschen physiologischer, als wenn da gar keine Luft durchkommt. Also die Stimme kann wieder, also die Stimmlippen können wieder in Schwingung versetzt werden. Genau, dann ist es auch so, dass es in Bezug jetzt auf die Schluckstörung auch die Schutzfunktion wieder unterstützt, weil je besser die Sensibilität, also die Sensibilität wird natürlich besser, je öfter der Patient entblockt ist in der Regel. Das heißt, auch in Bezug auf die Schluckfunktion wäre das da auch auf jeden Fall, wäre eine bessere Verbesserung zu erwarten.
Darf ich ganz kurz dazwischen fragen? Ja. Was bedeutet das? Also wie lange, womit fängt man an? Also
der erste Schritt, einmal nur erklären, warum wir damit anfangen, den Patienten zu entblocken und das versuchen erstmal so als Basis, dann, um ihn dann letztendlich auch von der Beatmung abzunehmen. Okay. Genau. Der Hustenstoß wird dann effektiver, also je besser auch die Sensibilität ist, weil man dann eben auch wieder merkt, wenn was reinläuft gegebenenfalls. Genau, und je nach Muskelvoraussetzung, also je nach Läsionshöhe, kann das dann auch verbessert werden. Dann gibt es in der Regel eine Verbesserung der Schluck-Atem-Koordination, weil man eben viel mehr wieder spürt. Und es ist wieder eine Phonation möglich. Das heißt, der Patient kann auch während der Therapie viel besser Rückmeldung geben, weil ja zum Beispiel auch die Kreislaufproblematik eine große Rolle spielt. Zu niedriger Blutdruck ist ganz, ganz häufig bei den Querschnittspatienten, der dann einfach schnell sagen kann, mir wird schwindelig. Ist ja was ganz anderes, als wenn man ihn wirklich nicht versteht, weil Lippenlesen ist oft gar nicht so einfach dann in der Situation an sich. Genau, also insgesamt ist es einfach so, dass Es ist eine realistischere Vorbereitung auf die Spontanatmung, wenn der Patient mehr entblockt ist. Da haben wir jetzt keine festen, also wir sagen jetzt nicht, der muss jetzt 3 Stunden entblockt sein, aber je mehr, desto besser, je nach Zustand des Patienten. Und in der Regel steigert das auch enorm die Motivation, wenn er wieder sprechen kann, weil er dann viel aktiver an der Therapie auch teilnehmen kann und auch seine eigenen Ziele natürlich viel besser formulieren kann. Also in der Regel funktioniert das dann viel besser. Genau. Also eine entblockte Beatmung unterstützt sozusagen den Hustenstoß, die Schluckfunktion und irgendwo auch die Atmung. Also genau, also so Richtung Dekanulierung im besten Fall. Das wissen wir natürlich jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht. Genau. Jetzt zu den Voraussetzungen, die wir erfüllt haben müssen, damit wir den Patienten auch von der Beatmung dann abnehmen können. Und zwar, der Patient muss erstmal ausreichend vigilant sein. Das ist ja auch nicht immer selbstverständlich. Und kooperativ. Also er muss es schon auch wollen. Wir machen es so, also wenn wir jetzt merken, der Patient ist total unmotiviert, versuchen wir ihn natürlich zu motivieren, aber wir zwingen ihn jetzt auch nicht, wenn wir merken, er ist einfach noch nicht bereit, dann warten wir auch einfach noch ein paar Tage. Genau, meistens sind die aber wirklich Feuer und Flamme, die wollen ja so selbstständig wie möglich werden, also das funktioniert in der Regel wirklich gut. Dann, was wir gerade schon kurz besprochen hatten, die Zwerchfellaktivität muss in gewisser Weise nachweisbar sein. Meistens ist es jetzt mittlerweile eine Zwerchfellsonographie. Früher war es noch die Durchleuchtung, aber jetzt versucht man natürlich, den Patienten da auch ein bisschen zu schonen bezüglich der Röntgenstrahlung und macht das dann eben per Ultraschall. Das Sekret muss gut mobilisierbar sein, entweder durch den Patienten selber, wenn er die Kraft hat oder die Läsionshöhe entsprechend ist, dass er das auch kann. Und wenn er das nicht kann, dann gibt es den sogenannten Kaphesis. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Ja, genau, also dieser Husten. Genau. Ah ja, stimmt, genau. Also ich kann es ja nochmal kurz sagen, ein Hustenassistent sozusagen. Das ist ein Gerät, was den Hustenstoß quasi simuliert für Patienten, die das nicht mehr selber können oder noch nicht selber können. In dem Fall wird der Schlauch jetzt direkt an die Trachealkanüle angeschlossen. Das gibt es, glaube ich, auch per Maske, wenn die noch nicht tracheotomiert sind. Und die Lunge wird durch den positiven Druck aufgeblasen und dann kommt ein ganz schneller Wechsel zu negativem Druck und dadurch wird dann die Luft schlagartig herausgesaugt. Und das sorgt eben dafür, dass das Sekret viel besser mobilisiert werden kann und man den Patienten dann vorher einmal richtig gut absaugen kann. Das heißt, dass das ganze Sekret, was ich da angesammelt hatte, können wir dann besser mobilisieren und rausholen, sodass dann eben die optimalen Bedingungen geschaffen werden, um ihn dann letztendlich dann auch von der Beatmung wirklich mal abzunehmen. Und eine Sache noch, der Kreislauf sollte stabil sein. Ich hatte ja gerade schon kurz gesagt, meistens haben die Patienten sehr niedrigen Blutdruck. Wir arbeiten da oft mit Effortil-Tropfen, dass wir die dann kurzfristig einmal geben, damit die dann auch so ein bisschen nicht direkt mit dem Kreislauf wegknicken, weil das ist ja schon sehr anstrengend für den Körper einfach, wenn man damit anfängt. Genau. So, jetzt geht's los endlich. Jetzt fangen wir mit der Spontanatmung an. Also wir nehmen wirklich den Patienten einmal von der Beatmung ab und versuchen erstmal, ich sag mal so alles zwischen 5 und 15 Minuten, ist jetzt realistisch, vielleicht manchmal auch weniger. Es spielt ja auch Angst eine ganz große Rolle. Wir möchten natürlich versuchen, dem Patienten die Angst zu nehmen, weil man muss sich ja einfach vorstellen, wenn die, keine Ahnung, halsabwärts gelähmt sind, man ist ja auch einfach hilflos. Und auch wenn ich daneben stehe und hoffentlich auch vertrauenswürdig wirke, trotzdem ist man ja einfach ängstlicher, als wenn man sich jetzt einfach frei bewegen könnte. Man könnte sich das selber wieder dran machen. Ne? Genau, und deswegen versuchen wir da erstmal die Angst zu nehmen, ganz ruhig zu bleiben und dem Patienten wirklich immer zu sagen, du bist ja der Chef. Wenn du mir irgendein Zeichen gibst, also wir vereinbaren ein Augenzeichen, ein Mundzeichen, was auch immer möglich ist, dann mache ich die Beatmung sofort wieder dran. Und ich drücke hier einmal drauf, das zeige ich dem Patienten und dann geht es sofort wieder los. Genau. Dann nehmen wir ihn von der Beatmung ab und je nachdem, wie das so klappt, gucken wir mal erstmal so ganz locker und entspannt, wie das funktioniert. Wir machen das auch da ganz doll im interdisziplinären Austausch. Vor allen Dingen jetzt in dem Fall mit der Physiotherapie, weil die manchmal auch noch mit dem Vibrax einmal drüber gehen, dass das Sekret mobilisiert wird. Und auch mit der Psychologin, die auch nochmal echt so mentalen Beistand leistet. Und wir haben jetzt den Vorteil im Bergmannsthal, unsere Psychologin ist auch noch, war jahrelang auch Krankenschwester im Querschnitt. Also die hat noch auch mal diese Expertise und die unterstützt da sowohl mental, aber kennt sich eben auch mit den Geräten super aus. Und das wissen die Patienten auch und das ist dann schon richtig gut. Genau. Und dann gucken wir mal, wie das so läuft. Und dann versuchen wir, das zu steigern. Also wenn wir merken, der Patient ist richtig gut im Flow direkt, dann kann man das auch gerne ein bisschen höher steigern. Also wir haben ja, wie gesagt, die Diagnostik aus der Zwerchfellsonographie und wissen dann auch ungefähr so, was ist realistisch und was ist eher unrealistisch. Genau. Und dann versuchen wir das langsam zu steigern. Also wir fangen erstmal, und das erste Ziel ist erstmal so 30 bis 60 Minuten täglich. Und das ist ganz unterschiedlich. Manche schaffen das total schnell, manche brauchen ein bisschen länger. Da spielen ganz viele Faktoren eben auch eine Rolle. Grundsätzlich so ganz grobe Marker, die aber jetzt gar nicht festgesetzt sind, die dann eine Rolle spielen, ist einmal die Atemfrequenz. Die sollte grundsätzlich so unter 30 pro Minute sein, ungefähr. Also es sind alles nur so grobe Richtungen, genau. Nur wenn man eben merkt, der Patient wird immer schneller und schneller, dann muss man eben ein bisschen aufpassen, dass er auch nicht irgendwie Kreislaufprobleme bekommt. Deswegen ist das so ein Richtwert. Dann sollte die Sauerstoffsättigung schon gerne über 92, gerne auch noch ein bisschen höher sein. Aber auch das ist wieder sehr individuell. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Patienten habe, der jahrelang geraucht hat, sowieso eine Lungenerkrankung schon in irgendeiner Form mitbringt, dann ist es natürlich klar, dann gilt das nicht. Das ist nur so ein grober Richtwert. Und keine Erschöpfungszeichen anzeigen. Also einmal subjektiv. Natürlich höre ich immer darauf, was sagt der Patient mir, also wie fühlt er sich. Deswegen ist es eben auch ganz wichtig, dass er zu dem Zeitpunkt schon entblockt ist, damit er mir auch eine Rückmeldung geben kann. Also im besten Fall, das klappt natürlich nicht immer. Und dann gibt es noch die PCO2-Messung, die man durchführen kann. Nach einer gewissen Zeit, also wir machen das meistens so ab 45 Minuten, einer Stunde. Also wenn der Patient zwischen 45 Minuten und einer Stunde spontan atmet, vorher ergibt das jetzt nicht so viel Sinn, dann kontrollieren wir das einmal. Also der PCO2-Wert, der Partialdruck von Kohlendioxid im Blut, also misst quasi, wie viel CO2 im Blut gelöst ist und zeigt uns im Prinzip an, wie effektiv ist die Atmung. Also wie viel wird quasi abgeatmet. Genau, und also was wir wissen wollen, ist eben, erschöpft der Patient sich? Ist es so in Ordnung? Wird ausreichend abgeatmet oder eben nicht? Der sollte zwischen 35 und 45 Millimeter Hg sein. Wenn er zu hoch ist, dann heißt es, dass zu wenig Ventilation stattfindet. Und das kann dann wiederum ein Hinweis auf eine Atemmuskelschwäche während des Weaning-Prozesses sein. Und da muss man halt ein bisschen gucken, weil das dazu führen kann, dass der Patient sich komplett erschöpft. Und das ist eben, also wenn das passiert, ist es erfahrungsgemäß so, dann kann man wieder bei Null starten. Dann sind die Fortschritte relativ schnell wieder weg. Und deswegen versuchen wir das auch zu beobachten, nehmen dann diesen Wert ab. Und genau, so in Kombination mit dieser Zwerchfellsonde, was wir dann schon im Vorfeld kontrolliert hatten, haben wir dann einen ganz guten Überblick, wie wir das möglichst so machen können, dass es auch realistisch bleibt, die Ziele, die wir uns da setzen. Genau. Wenn wir das haben, kommt der dritte Schritt, und zwar die Ausdehnung der Spontanatmung. Das ist auch super individuell. Also das kann 1 bis 2 Stunden sein, 3 bis 4, 5 bis 6. Also, und wie schnell das geht, das ist ja von ganz vielen Faktoren noch abhängig. Ja, es ist zum Beispiel so, wenn das jetzt ein junger Patient ist, der war sein Leben lang super sportlich, der hat nicht geraucht, dann ist es in der Regel so, dass der das schon grundsätzlich schneller schafft als jemand mit denselben Voraussetzungen, der schon ein bisschen älter ist und wie gesagt lange geraucht hat oder so. Das ist halt alles, was da noch mit einspielt. Oder manche haben einfach Pech und haben dann noch zwischendurch eine Pneumonie, die jetzt nicht unbedingt beatmungsassoziiert ist, aber auch nicht zwangsläufig jetzt aufgrund einer Schluckstörung einfach. Weil der Körper ja einfach, also die Immunabwehr funktioniert ja nicht so gut in so einer Situation und deswegen einfach sich irgendwie was einfängt und dann einfach Pech hat. Das kann dann natürlich das Ganze so ein bisschen verzögern.
Würde man bei einer Pneumonie, die interkurrent auftritt, würde man sozusagen dann wieder bei Null anfangen oder würde man trotzdem weiter irgendwie versuchen, Phasen von der Beatmung wegzu?
Also da gucken sich die Ärzte den Patienten erstmal genau an. Also es gibt ja wirklich Patienten, die haben eine Pneumonie und die sind verhältnismäßig fit. Also das kann man manchmal gar nicht glauben. Und dann gibt es aber auch Patienten, die wirklich hohe Körpertemperaturen haben und wirklich richtig, die haben vielleicht zusätzlich auch noch einen Harnwegsinfekt. Das ist ja bei Querschnitten auch nicht selten. Da muss man wirklich schauen. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also wenn der Patient dann eine gute Antibiose bekommt und sich dann auch schnell erholt, dann macht man vielleicht 1-2 Tage Pause und versucht dann aber an der Stelle wieder anzusetzen und dann auch wieder weiterzumachen. In der Regel funktioniert das auch ganz gut. Ja, also dass man ganz von vorne anfangen muss, das ist eigentlich selten. Ja, dann kommt es natürlich immer noch so ein bisschen darauf an, wie viel Kapazität hat das Personal, weil natürlich auch die Pflege, die müssen dann so ein bisschen, die müssen mit ins Boot geholt werden, weil die dann ja auch nachmittags oder auch, wenn es dann zur Nacht irgendwann startet, dann müssen die natürlich auch so ein bisschen mithelfen. Ja, und dann würden wir zum vierten Schritt kommen, zum Tagesweaning. Also der nächste Schritt wäre dann, den Tag über komplett ohne Beatmung zu sein, also spontan atmend zu sein. Das heißt, nach dem Aufwachen, während der Grundpflege, würde der Patient direkt von der Beatmung abgemacht und im besten Fall dann erst zum Schlafengehen wieder an die Maschine angeschlossen, genau. Und spätestens jetzt in der Regel sollte der Patient komplett auch vom Kaff entwöhnt sein oder ist in der Regel dann komplett vom Kaff entwöhnt, sodass man dann eben auch auf eine Trachealkanüle komplett ohne Kaff wechselt. Das hat den Vorteil, dass ja einfach nochmal ein Fremdkörper weniger dann im Körper ist. Und in der Regel klappt das ganz gut. Also wenn man das so dann timet, das funktioniert eigentlich. Spontanatmung über Tag, genau, und Nachtbeatmung bei Bedarf. Und da komme ich direkt zum nächsten Schritt. Das würde dann gegebenenfalls, also sollten alle Voraussetzungen passen, in der Nacht immer weiter ausgeschlichen werden. Also dass man dann sagt, jetzt statt 22 Uhr erst um 23 Uhr an die Beatmung oder jetzt statt um 7 Uhr morgens spontan atmen schon um 6 Uhr morgens, wie es gerade so hinkommt. Das funktioniert auch immer eigentlich ganz gut. Und die Voraussetzungen, die jetzt erfüllt sein, nee, anders. Wir kommen zum fünften Schritt. Wir müssen die Dekanulierungsfähigkeit überprüfen. Also ist das realistisch, dass der Patient seine Trachealkanüle verliert? Da gibt es auch verschiedene Voraussetzungen. Zum einen sollte der Patient eben 24/7 in der Lage sein, stabil, spontan zu atmen, ohne größere Probleme. Da ist es natürlich im Winter immer ein bisschen schwieriger als im Sommer tendenziell, weil einfach es ist kälter. Wenn nachts mal ein Fenster irgendwie geöffnet ist, kann es natürlich schneller mal sein, dass man sich irgendwie was einfängt. Dann ist es natürlich sicherer, man hat nochmal diese Absaugmöglichkeiten. Aber grundsätzlich, wenn der Patient das packt, dann ist es eigentlich gut möglich, dass man den dann auch, dass er die Trachealkanüle auch verliert. Und ein effektiver Hustenstoß ist von Vorteil. Der kann, falls die Muskelkraft nicht ausreicht, im Bauchmuskelbereich beispielsweise auch über den Kaffassist stattfinden. Wie ich hier gerade schon kurz gesagt habe, das kann auch über eine Maske dann passieren, wenn die Trachealkanüle nicht mehr einliegt. Also dann kann man ihn auch darüber abhusten lassen. Die Frage ist eben, wenn wirklich der Hustenstoß so schlecht ist, dass der Patient oder so schwach ist, dass der Patient nicht in der Lage ist, selber abzuhusten, dann kann es sein, dass es vielleicht sinnvoller ist, diese Öffnung sich einfach noch zu, die Öffnung noch zu belassen. Es gibt ja auch so kleine, genau, Platzhalter, die man auch mit einem Halstuch ganz gut verdecken kann, einfach so zur eigenen Sicherheit, fürs eigene Sicherheitsgefühl, dass man da zur Not noch mal reinkommen würde. Da muss man daneben auch individuell schauen. Genau, sollte dann in der Regel ohne Absaugung zurechtkommen, weil wenn er die Absaugung noch benötigt, dann muss da natürlich noch eine Öffnung verbleiben. Und idealerweise auch die Schlucktherapie abgeschlossen haben. Das ist aber ganz individuell zu sehen. Es gibt Patienten, die können auch später nicht schlucken aus anderen Gründen. In den meisten Fällen ist es aber so, dass wir die Schlucktherapie schon ganz weit vor diesem Schritt abgeschlossen haben, dass die dann eigentlich wieder schlucken können. Genau, Maßnahmen, die man dann ergreifen kann, sind einmal dieser Stöpselversuch. Das heißt, man hat einen, ja, wie so einen Deckel, den kann man auf die Trachealkanüle, die kann man zudrehen, da wo sonst eben der Sprechaufsatz oder die feuchte Nase oder die Beatmung drauf sitzt, da dreht man das einfach zu, sodass dann eben keine Luft mehr durchkommt. Also manchmal entweicht da noch so ein bisschen Luft drumherum, aber in der Regel ist das dann zu, sodass der Patient dann schon mal so erfährt, wie ist das wieder über die Nase und über den Mund zu atmen. Das sollte auch dann einigermaßen gut klappen. Das kann man auch nochmal steigern, dass man das irgendwie statt 2 Stunden mal 5 Stunden macht, dann auch irgendwie den ganzen Tag oder mal die ganze Nacht. Und wenn das alles gut klappt, dann ist es in der Regel realistisch, den Patienten auch zu dekanulieren. Ja.
Und das bedeutet, man zieht das man zieht die TK raus und näht das zu?
Ja, also das ist unterschiedlich. Das kommt ein bisschen auf die Art des Tracheostomas an. Also eigentlich ist es so, dass es oft auch von ganz alleine zuwächst. Bei Kindern und jüngeren Patienten geht das in der Regel ein bisschen schneller, weil die Haut einfach schneller zusammenwächst. Bei, ich sag mal, so hochbetagten Menschen über 90, da kann es auch, oder auch bei etwas jüngeren Patienten kann es sein, dass es gar nicht zuwächst, da muss es dann auch chirurgisch verschlossen werden. Wobei das ja auch wieder das Risiko mit sich bringt, manchmal muss das dann unter Vollnarkose gemacht werden, dass dann wieder, wenn der Patient dann eventuell intubiert werden muss, also das versucht man zu vermeiden. Aber in der Regel wächst das von alleine zu. Also man klebt dann natürlich ein Pflaster drauf und wartet dann erstmal ab. Aber bei den meisten geht das relativ schnell und funktioniert auch. Und in Ausnahmefällen wird es dann chirurgisch verschlossen.
Okay. Und bei dem Patienten, den du gerade thematisiert hast, sozusagen, beispielhaft, da hat das auch so geklappt.
Da hat das geklappt.
Und wie lange hat das gedauert? Was für ein Zeitraum war das so ungefähr?
Das müssten so 10 Wochen in etwa gewesen sein. Also das war aber auch wirklich ein tolles Beispiel. Ich habe jetzt extra ein schönes Beispiel natürlich rausgesucht. Nee, das war wirklich ein toller Verlauf. Also.
Aber Wenn du das so beschreibst, dann kann man sich schon vorstellen, wie viele Eventualitäten es da gibt, ne? Und wie individuell das abläuft, je nachdem, ob jetzt noch ein Infekt dazukommt oder Probleme mit dem Schlucken oder noch dazukommt. Ja. Insofern kann ich mir vorstellen, dass das auch so ein Auf und Ab sein kann, ne? Dass man wieder von vorne anfangen muss oder dass man wieder einen Schritt zurück macht und wieder nach vorne prescht. Super spannend. Vielleicht noch so als letzte grobe Frage an dich. wenn man jetzt so einen Querschnittspatienten vergleicht mit einem normalen, in Anführungszeichen, Patienten, der einfach nur eine internistische Erkrankung hat, aus welchem Grund auch immer intubiert worden ist und wieder entwöhnt werden muss von der Maschine, was würdest du sagen, was sind die grundlegenden Unterschiede?
Ich würde sagen, dass, wenn wir jetzt mal als Beispiel eine Sepsis nehmen, ein Patient, der eine Sepsis hat und aufgrund, keine Ahnung, eines septischen Schocks dann irgendwie das zur Beatmung kommt, das ist ja auch ein ganz, ganz komplexer Verlauf meistens und das dauert ja auch, bis der sich wieder erholt. Und trotzdem ist es so, dass unsere Patienten ja auch ganz komplexe, ich sag jetzt mal Krankheitsbilder aufweisen und aber ja immer noch zusätzlich den Faktor haben, dass sie eben durch die Lähmung, die ja im Zweifelsfall auch nicht mehr weggeht, immer noch eine zusätzliche Belastung haben. Also ich glaube, dass die immer noch ein bisschen, dass der Verlauf tendenziell eher immer noch ein bisschen komplexer ist, weil einfach das immer noch dazukommt. Weil auch Querschnittspatienten haben häufiger eine Sepsis, auch Querschnittspatienten haben häufiger noch, wenn sie zum Beispiel etwas älter sind, noch neurologische Grunderkrankungen, die noch dazukommen können. Und die haben aber immer noch dieses Querschnittsthema on top, sage ich mal. Und deswegen glaube ich, ist es nochmal, wahrscheinlich nochmal etwas komplexer, würde ich jetzt einfach sagen, ohne jetzt die Komplexität eines beispielsweise septischen Patienten irgendwie.
Aber das ist ja nachvollziehbar, ne?
Ja.
Danke, Linda, dass du das so schön plastisch erzählt hast und geschildert hast, das finde ich total gut, das sich mal vor Augen zu führen. Und ich finde es auch nochmal spannend zu hören, was für ein Team da notwendig ist, wie interdisziplinär und interprofessionell das ablaufen muss, verständlicherweise. Also auch, dass du sagst, dass dann ein psychologischer Support da sein sollte. Das kann man sich ja wirklich gut vorstellen, was das für ein essentielles Bedürfnis ist mit dem Luftholen.
Wenn ich kurz unterbrechen darf, ich glaube auch einfach, dass, weil du gerade noch mal gefragt hattest, was den Querschnittpatienten noch mal von den anderen unterscheidet, ich glaube auch einfach diese Hilflosigkeit. Also wenn man sich wirklich einfach vorstellt, sich nicht mehr bewegen zu können, sich manchmal vielleicht nicht mehr die Nase kratzen zu können, so als ganz banales Beispiel, dass das einfach noch mal ein Patient mit einem septischen Schock, der fühlt sich ja wahrscheinlich schon ziemlich hilflos, weil so viele Dinge auf einmal auf ihn einprasseln, ganz, ganz viele schlimme Dinge passieren. Aber er kann zum Beispiel, also im besten Fall, manchmal hat er auch Probleme, aber in der Regel könnte der vielleicht noch im Notfall sich irgendwie behelfen, ne? Und das ist ja einfach, glaube ich, nochmal ein Unterschied.
Danke, Linda. Schön, dass du nochmal da warst im Podcast. Ich hoffe, dass sie das nochmal wiederholt. Wir finden bestimmt noch ein Thema, über das wir sprechen können. Vielen Dank und weiterhin viel Erfolg mit deiner Arbeit.
Vielen Dank. Bis bald.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.